der Newcom-Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Andi, Hallöchen.
Ja, sonst schön, dich wiederzusehen.
Schön, dich wiederzusehen. Das letzte Mal, als du hier bei mir saßt, ist so ungefähr 2 Jahre her, haben wir geguckt. Mhm. Seitdem ist, glaube ich, eine ganze Menge passiert bei Sushi Bikes. Ich glaube, jetzt so die komplette Story müssen wir nicht nochmal den Leuten erzählen, dann können sie sonst in den alten Podcast auch reinhören. Mich würde es vor allem interessieren, was ist seit 2 Jahren passiert? Wo steht ihr mit Sushi heute?
Ja, also bei euch ist erstmal passiert, dass ihr jetzt in einem wunderschönen neuen Office seid.
Aha. Stimmt, wir haben noch im alten Studio gedreht. Oh ja, das war schäbig.
Und hier ist natürlich genial, da aus dem 5. Stock runterzuschauen, ist wunderschön. Ich schaue an dir vorbei und sehe hier zwar nur einen Parkplatz, aber ist auch schön. Und bei Sushi ist passiert, die 2 Jahre waren auf und ab. Und ich glaube, am Ende stehen wir jetzt wieder gesund da, aber die 2 Jahre haben wir echt ganz schön gefightet. Der Fahrradmarkt hat uns nicht ganz leicht gemacht. Zwischendrin war noch eine Finanzierungsrunde, diverse kleine interne Spielereien, Team auf- und Abbau und dann wieder Aufbau. Und jetzt stehen wir, glaube ich, auf gesunden Beinen. Also die letzten 2 Jahre waren wahrscheinlich die forderndsten in den letzten 5 bis 6 Jahren, die ich hatte in der Gründung, aber ist cool, ich freue mich, dass wir noch da sind.
Geil. Ja gut, am Ende gab es ja auch echt so einen klassischen Jojo-Effekt nach Corona, glaube ich, ne? So eine Normalisierung. Also ich weiß noch von meinem Umfeld, gefühlt jeder Zweite hat sich irgendwie so, als dann irgendwie man nicht so wirklich raus durfte etc., hat sich ein Fahrrad geholt. Ich glaube, davon habt ihr sicherlich profitiert. Und auf diese Basis baut man natürlich auch irgendwie seinen Wachstumscase. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal wehtut, wenn sich dieser Markt halt wieder so ein Stück weit normalisiert und alles zum Normalzustand übergeht, oder? Das hat man wahrscheinlich dann schon gespürt, dass die Nachfrage erstmal wieder so ein bisschen abgeflacht ist.
Ja, total. Also sie ist einfach auf ein gesundes Wachstum wieder gegangen. Die war ja davor in Wachstumsraten, die der Fahrradmarkt noch nie gesehen hat. Mhm. Und damit konnten auch die klassischen Player, Fahrradhändler und kleinere Werkstätten nicht so wirklich umgehen. Klar. Die haben natürlich nicht das Forecasting. Die haben gesehen, ich habe keine Räder mehr, also bestelle ich mal unendlich viele. Und dadurch gab es so viele Vororders im Markt. Und das hat sich dann 2023 alles gerecht. Die Lager waren dann extrem voll. Die Nachfrage ist gefallen, weil, wie du sagst, irgendwann hatte jeder ein Fahrrad sich gekauft während der Pandemie. Und dieser Lagerabverkauf hat dann zu Discounts geführt. Und das ist in unserer Preisklasse natürlich unangenehm. Wenn dann die teuren Bikes plötzlich 50% discounted werden, dann sind die in unserer Preisregion. Mhm. Und dann hatten wir plötzlich Wettbewerb, den wir eigentlich nicht hatten.
Den ihr nicht haben wolltet.
Den wir auch nicht haben wollten, genau. Ja, aber jetzt, 24 ist die Nachfrage zurück und wir sind alle ein bisschen erleichtert, dass wir da durchgekommen sind.
Das heißt aber, ihr habt das jetzt auch nicht aus dem bestehenden Kapital heraus stemmen können, sozusagen die Zeit, sondern ihr habt nochmal eine Finanzierungsrunde mit aufgenommen. War das dann wirklich eher um eben diese Differenz auszugleichen oder war das jetzt nochmal, um ins nächste Wachstum oder ins nächste Kapitel in Wachstum zu investieren, vorne raus wieder?
Ja, gute Frage. Also als wir die Finanzierungsrunde gemacht haben, war uns noch gar nicht bewusst, dass 2023 so fordernd wird. Wir haben die irgendwie im April, Mai abgeschlossen.
Okay, aber ist ja gut, wenn ihr da noch aus einer komfortablen Situation rausraisen konntet.
Genau, mehr oder weniger. Wir haben halt Banken an Bord und Banken haben dann aufgrund der Risikosituation im Gesamtmarkt, nicht nur Fahrradmarkt, schon auch mal gefordert, dass wir als junge Firma ein bisschen Eigenkapital in der Firma haben. Wir waren halt komplett Fremdkapital finanziert. Und wenn dann so eine Forderung kommt, Eigenkapital aufzufüllen, musst du halt irgendwie Equity-Runde machen. Und das haben wir dann gemacht. Am Ende war die natürlich schon auch entscheidend dafür, dass wir da gut durchgekommen sind, weil wir in 2023 einfach deutlich höhere Marketing-Spend hatten, deutlich schlechtere Customer Acquisition Costs. So, das haben wir schon gespürt. Deswegen hat die Runde ganz gut gepasst zeitlich.
Mhm. Kannst du da sharen, wie viel ihr aufgenommen habt, mit wem ihr da auch unterschrieben habt etc.?
Jetzt hätte ich dir fast einfach so verraten, weil ich dachte, wir sind hier im privaten Gespräch, aber ich glaube, die Gesamtsumme darf ich gar nicht verraten. Ich glaube, da gibt es irgendwie so einen Passus.
Aber jetzt mal irgendwie, sagen wir mal, niedriger 7-stelliger Betrag. So.
Ja, sowas. Ja. Das trifft es ganz gut.
Ja. Und mit wem habt ihr geraced?
Wir haben SDS Ventures dabei aus Köln, von Stefan Schubert, der VC sozusagen. Sind cool, weil die nicht der typische VC 10x, wir machen nur SaaS-VCs, sondern die wollen schon auch den Mittelstand aufbauen. Die wollen nachhaltig finanzierbare Unternehmen aufbauen, das ist cool. Und das ist ja auch unsere Challenge, da jemanden zu finden, der eben nicht nur Software macht, der auch Lust auf Hardware hat und gleichzeitig doch ein bisschen tiefere Taschen hat. Das ist ganz schön schwierig, so ein Hardware-Modell, wie wir es haben, zu finanzieren. Aber SDS ist dabei, die BayBG in München ist dabei und dann noch 2 Family Offices, die so undercover agieren, aber die coole Familien aus dem Mittelstand im Hintergrund haben.
Mhm. Hättest du, als du das angefangen hast, damit gerechnet, dass ihr jetzt 2024 dann schon langsam profitabel oder break-even seid im Business Case?
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir 2023 schon profitabel sind. Mit der Nachfrage hätte das vielleicht auch funktioniert. Die Margen, die wir jetzt haben, die waren halt vor 2 Jahren noch nicht möglich, weil viel Supply Chain Druck, da waren die Margen noch schlechter, jetzt sind die Margen super, jetzt muss die Nachfrage wieder anziehen, aber jetzt kommt beides zusammen und dann kann auch profitabel gewirtschaftet werden. Aber war schon eins der Hauptziele. Zwischendrin haben wir es kurz aus den Augen verloren, weil Wachstum, Wachstum.
Mhm. Was macht das mit den Bestandsgesellschaften, dass da jetzt nochmal irgendwie sie dilutet werden, ihr nochmal sozusagen außerplanmäßig, war wahrscheinlich ein bisschen anders an die Story, als ihr es am Anfang irgendwie auch erzählt habt, nochmal eine Runde zu raisen?
Ja, das Schöne ist eigentlich, dass die bis dahin Gesellschafter von Anfang an dabei waren und eigentlich jetzt nicht wirklich auf Dilution und so weiter schauen mussten, sondern die hatten eine komfortable Ausgangssituation und die Runde war dann eh irgendwann angestrebt, so ganz ohne Runde war es unrealistisch, aber klar, nur Bootstrapping wäre vielleicht noch ein Stück cooler gewesen, auch für meinen LinkedIn-Slogan. Den musste nämlich jetzt
klar, rausnehmen nach der Runde. Der ist natürlich immer im Hinterkopf. Klar.
Ja. Nee, das passt schon, glaube ich, für alle.
Ja, hoffe ich. 100%. Geil, was steht für Sushi Bikes jetzt noch so an? Also wo siehst du Sushi Bikes in 3 Jahren? Was passiert jetzt so die nächsten Monate?
Ja, die nächsten Monate wird irgendwas passieren in Richtung Warenfinanzierung. Ich weiß nicht, ob man das dann draußen sehen wird oder ob wir es intern über irgendwelche Vehikel hinbekommen, aber das ist so mein persönliches Hauptthema gerade einfach. Wir können scheinbar wieder alles verkaufen, was wir im Lager haben. Das ist die gute Nachricht.
Das ist cool.
Schlechte Nachricht, wir haben halt echt nichts im Lager und die Vorfinanzierung ist so krass teuer. Und damit limitieren wir uns immer selbst. Also wir brauchen einfach nur einen starken Rücken gerade, der uns mal sauber durchfinanziert, dass wir auch die Stückzahlen erreichen, die wir erreichen wollen, um dann auch profitabel zu sein. Also bei einer Stückzahl, die wir 2022 verkauft haben, wären wir heute schon sehr, sehr schön profitabel. Und da müssen wir halt jetzt wieder hinkommen.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt schon ordentliche Umsatzcuts in Kauf nehmen müssen irgendwie dann auch. Also jetzt irgendwie vor 2 Jahren habt ihr mehr Umsatz gemacht, als ihr jetzt wahrscheinlich dieses Jahr machen würdet, einfach weil die Nachfrage eine andere war. Hattet ihr damals die Produkte auf Lager oder war das dann irgendwie viel über Vorbestellung etc.?
Ja, da war viel Vorbestellung. Damals aufgrund dem Mangel im Markt an Bikes haben die Menschen auch akzeptiert, mal 4-6 Monate zu warten. Die Akzeptanz ist heute nicht mehr da. Ja, genau. Und deswegen können wir jetzt nicht mehr so viele Vorbestellungen einsammeln wie damals. Nicht mehr so einfach, nicht mehr so günstig. Genau, aber wir haben Umsatzcuts genommen. 2023 aufgrund des Marktes, 2024 nur aufgrund unserer internen Risikoaversität zu Beginn des Jahres. Wären wir ein bisschen mehr All-In gegangen, was so meine Mentalität als Gründer auch ist, dann hätten wir auch ein bisschen mehr verkaufen können, dann wäre Umsatz auch wieder gesund gewesen.
Ihr seid ja schon auch super stark saisonal wahrscheinlich irgendwie unterwegs, oder? Das heißt, jetzt die nächsten Monate könnt ihr alle so ein bisschen euch zurücklehnen, in Anführungszeichen, und das nächste Jahr vorbereiten, bevor es dann irgendwann im März oder sowas langsam wieder losgeht und die Fahrräder wieder verkauft werden.
Ja, voll. Ist eigentlich ganz schön aufgeteilt im Team. Also während des Sommers hat immer Team-Marketing-Stress muss richtig Gas geben, im Frühjahr die Bikes loszuwerden und auf Events zu fahren. Und im Winter ist es eigentlich Team-Product und Supply-Chain, die alles vorbereiten fürs neue Modell oder für
Okay, das heißt, dein Fokus kann auch eigentlich halbjährlich immer so ein bisschen wandern.
Stimmt, ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich macht es das. Also gerade ist das Marketing ein bisschen ausgeblendet.
Podcast ist eh so ein kleines Selbstreflexionstool auch. Also es kommt immer wieder. Ja. Ja, okay, spannend.
Liegt aber auch daran, dass Marketing in guten Händen ist. Oder deswegen kümmere ich mich da gerade wenig drum. Aber
Man kann es immer wieder so ein bisschen auch den Fokus switchen. Wenn wir schon beim Thema Marketing seid, da habt ihr schon die letzten Jahre, zumindest was ich jetzt so wahrnehme, einen echt geilen Job gemacht. Ne? Ich meine, ihr habt jetzt natürlich nicht die Marketingbudgets von irgendwie den ganz großen etablierten oder den übertrieben gefundeten aus dem Ausland oder sowas. Aber ihr habt trotzdem mit den Ressourcen, die ihr habt, finde ich, einen super guten Job gemacht und habt die Marke Sushi Bikes aufgebaut. Ich habe gesehen, ihr habt sogar von Jung von Matt in so einem Ranking irgendwie auf Platz 2 geschafft, was so die, ich glaube, Mobility-Marken war die Kategorie, angeht. Und das ist ja schon irgendwie auch meine Ansage so. Was würdest du sagen, macht die Marke Sushi Bikes vor allem aus? Wie seid ihr an den Punkt gekommen, dass ihr da so eine Stärke aufgebaut habt, trotz natürlich begrenzten Ressourcen?
Also vielen Dank erstmal, das bedeutet mir viel, wenn du das sagst, als jemand, der tief im Game ist. Und der Dank geht da, oder das Lob geht eher an Lisa und Team, die das in den letzten 2-3 Jahren maßgeblich vorangetrieben haben. So. Und ich glaube, was Lisa echt kann, ist konsequent ihr Ding durchzuziehen. Sie hat Anfang des Jahres auch das geschafft, was ich 5 Jahre mir nicht getraut habe, nämlich Performance-Marketing-Spend mal ein bisschen runterzudrehen und mal auch viel im Brand-Marketing zu investieren. Wir werden Performance immer brauchen, wir brauchen immer gutes Performance, aber ich habe mich immer nicht getraut, weil das war direkte Korrelation, ich gebe Geld rein, also kommt auch Geld raus.
Bisschen einfacher, ne?
Mal profitabler, mal weniger profitabel. So. Aber um eine Bike-Firma langfristig erfolgreich zu machen, muss halt irgendwie eine sehr, sehr gute Marke auch dastehen. Das unterscheidet uns wahrscheinlich auch viel von typischen E-Commerce. Da kann man vielleicht auch noch mehr auf Performance lassen. Aber was wurde umgesetzt? Ich glaube, so dieses keine Fahrradmarke sein zu wollen, sondern eine Lifestyle-Brand sein zu wollen und Dinge mal lustiger zu machen. Wir haben uns bei Bushido beim Konzert eingebucht, hatten dann in der Halle in Berlin einen Stand mit einer Klimmzugstange und dann sind auch Bushido-Fans plötzlich auf Sushi aufmerksam geworden, so Zielgruppen anzugehen, die man normalerweise nicht angehen würde. Ist irgendwie witzig und da machen wir uns manchmal Spaß draus und vielleicht wurde das belohnt mit dem Ranking. Ich habe selbst gar nicht über intern erfahren, sondern jemand hat es mir geschickt und ich wusste davon nichts. Lisa wusste das wohl schon.
Geil. Ja, doch, ist doch eine mega coole Auszeichnung. Und ich glaube, wie du sagst, ne, natürlich ist irgendwie Performance-Marketing so ein bisschen, also in der Komplexität etwas einfacher und im Handling. Und es ist halt, hat halt einfach eine sehr angenehme Risikoverteilung, ne, weil du wirklich es einfach sehr gut steuern kannst. Im Brand-Marketing jetzt gerade für euch ist natürlich schon auch viel Investment, das du einfach upfront tätigen musst, ohne so 100% schon zu wissen, was davon jetzt irgendwie das Outcome ist. Aber ich glaube, also wie du sagst, ihr werdet nicht drum rumkommen, jetzt einfach auch mehr in den Markenaufbau zu investieren und in eine starke Community und euch von so diesem Bottom-Funnel Fokus euch auch irgendwie lösen zu müssen, damit ihr einfach auch neue Märkte erschließen könnt. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also ohne Frage, der richtige Weg ist. Was hast du da so an Learnings vielleicht für euch machen müssen in dieser Entwicklung, die jetzt irgendwie auch gerade unseren Hörern irgendwie helfen können, in einen ähnlichen Schritt zu wagen?
Also auch zur Performance nochmal, was halt jetzt bei uns gerade nicht mehr funktioniert, ist so, ich habe damals immer gesagt, jeder Euro, den wir ausgeben, der muss auch wieder 5 bis 10 wieder reinbekommen. Wenn das nicht garantiert ist und wenn wir glauben, das ist zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht der Fall, dann machen wir es nicht. Und diese Rechnung geht halt jetzt nicht mehr auf bei Brandmaßnahmen. So, das ärgert mich ein bisschen. Mhm. Da muss man einfach hoffen, dass es dann funktioniert on a long run irgendwie. Learning für mich aus meiner Perspektive einfach nur diese finanzielle Unabhängigkeit. Cash is king und das darf man keine Sekunde lang vergessen, auch nicht im absoluten Wachstum. Wenn es wahnsinnig gut lief, dann haben wir auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben und haben immer geschaut, dass Wachstum und das ist auch immer gleich nachgeschoben in Ausgaben, mehr oder weniger, um ein Fundament zu bauen. Heute, rückblickend, hätte ich mir gerne mehr Cash-Reserven mitgenommen aus der sehr, sehr guten Zeit, um unabhängiger zu sein von Banken, Investoren, Fundraising und dann Warenfinanzierung sauber zu stemmen. So.
Kann man auch nochmal mutigere Entscheidungen treffen, ne?
Total, ja. Wenn du ständig an der Kante fährst, was bei Sushi immer der Fall ist, weil lange gebootstrapped, kein Cash-Puffer, so, das ist so mein größtes Learning, was auch bei Brand-Initiativen natürlich dann manchmal schmerzhaft ist. So, du buchst dir nicht einen Spot im TV für 100.000 Euro, wenn du das Cash nicht gerade über hast, sondern das muss dann schon sitzen.
Klar.
Weil sonst sind die 100.000 lieber im Performance-Marketing.
Ja. Macht dir das auch manchmal Angst als Gründer, so dass du eben gerade jetzt auch Richtung Mitarbeiter etc. Ihnen nicht die Sicherheit bieten kannst, die du ihnen gerne bieten würdest?
Ja, schöne Frage. Ich glaube, Angst nicht unbedingt. Es ist aber natürlich ein permanenter Druck, permanenter Stress, den ich da habe. Aber das ist die Aufgabe eines Gründers, das auszuhalten und das aber vom Team auch fernzuhalten und da eine gewisse Wand zu sein dazwischen.
Ja.
Aber mei, dafür bin ich angetreten, dafür mache ich es jetzt auch schon 5 bis 6 Jahre. Es hebelt mich nicht mehr komplett aus. Aber die Risiken bleiben die gleichen. Ob du es jetzt am Anfang bei 600.000 Umsatz hast, oder dann später bei 10 Millionen Umsatz. Die Risiken sind die gleichen, nur die Beträge werden ein bisschen anders und ein paar Nullen sind mehr dran. So. Aber es ist nicht vom Scheitern geschützt, außer du hast massiv Cash, deswegen der Punkt Learning. Hätte gerne immer noch ein bisschen mehr Polster, um ruhiger schlafen zu können.
Ja, kann ich nachvollziehen. Hast du jetzt oder vor 3 Jahren mehr schlaflose Nächte als Gründer?
Boah, ist richtig phasenabhängig, aber wahrscheinlich... Ach, ich schlafe eigentlich gut.
Ja, wie Einstein, der Mann. Okay.
Einfach genug arbeiten, dann schläft man auch wahnsinnig.
Genau. Bisschen Sport machen, viel arbeiten, dann fällt man weg.
Ja, genau.
Aber vielleicht, wenn wir bei dem Thema Marke bleiben, kriegen wir auch ganz gut den Bogen gespannt Richtung Newcom Summit, weil es hat ja auch noch so einen kleinen zweiten Grund, dass du heute hier im Podcast bist.
Ja, ich freue mich total.
Du bist nächste Woche einer der Moderatoren auf dem Newcom Summit. Jetzt, wo wir diesen Talk hier aufnehmen, wird der schon stattfinden. Das finde ich irgendwie ziemlich episch. Die Zeit ist wieder verflogen. Letztes Jahr warst du ja auch schon mit am Start. Und du wirst die Communication Stage moderieren. Worauf freust du dich am meisten?
Ja, auf diese neue Herausforderung. Also irgendwie ist ja so nach 5 Jahren doch vieles auch zur Routine geworden. Ich liebe Speaking, da gehe ich rauf und mache irgendwie meine Präsentation in abgewandelter Form und so und weiß aber, wie ich einsteige. Und im Business sowieso, man kennt irgendwie die Themen nach einer Weile. Aber Moderation von so einem Event, das ist nochmal ein ganz neues Game und darauf freue ich mich wahnsinnig. Aber ich freue mich natürlich dann auch hinter der Bühne immer so ein bisschen zuzuhören. Es sind krasse Masterclasses dabei. eine Ehre, das anzumoderieren.
Was sind so deine Top 3, auf die du dich persönlich freust, weil sie für dich irgendwie passen?
Also den Einstieg macht der Ornella von Marwave sogar und spricht über Content Pieces, was für uns natürlich essentiell ist irgendwie. Mhm. Und die ganze Strategie dahinter, darauf freue ich mich.
Ja, von Ornella kann man auch echt was lernen, das ist top.
Dann kommt Mabel drauf. Mit Mabel haben wir auch schon ein bisschen was angeschaut. Mhm. Glaube, dass die auch auf meiner Stage sind, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Kenne das Programm noch nicht auswendig, das werde ich heute noch auswendig lernen, aber... das ist cool zu sehen und ich glaube, Everdrop kommt mit Tabula noch auf die Bühne, auch auf der Communication Stage. Mit Tabula hatte ich nämlich bisher noch nicht so wirklich Berührungspunkte. Dachte immer, das ist was für die anderen, aber vielleicht lerne ich da was.
Wenn Everdrop da drauf setzt, kann das schon auch passen.
Genau, ich finde halt so eine Kombi total geil. Also wenn nur Tabula da auf der Bühne steht, dann denkst du, ja, ist eine Marketingveranstaltung, aber wenn dann ein Startup dabei ist, was so wirklich Use Cases mitbringt, dann hat es auch einen Mehrwert irgendwie und dann kann ich mich besser reinversetzen. Deswegen bin gespannt, ich gehe da total offen rein und ich hoffe nicht, dass wir danach so viel mehr Kosten haben, weil ich mich für irgendwie Tools
entschieden habe. So, das brauche ich, kaufen.
Nee, genau, das sollte ja auch sicherlich nicht irgendwie das Ziel sein. Also Tabula ist ein gutes Beispiel. Also man kennt die Marke, jeder Marketer kennt das und kann es so ganz grob einordnen, aber sogar für mich, der damit eigentlich irgendwie schon mehr Berührungspunkte haben sollte, ist das noch ein komplett schwarzes Loch. Das heißt, so irgendwie genau das auch zu verbessern, zu verstehen, um einfach die Möglichkeiten abschätzen zu können, gar nicht jetzt, um da direkt jetzt morgen Geld drauf zu schmeißen, sondern eher um halt einfach Opportunities zu sourcen und die dann vielleicht auch irgendwann mal dran sein könnten oder dann auch gar nicht darüber. Ich meine, wenn jetzt dann ja einfach auch um Display, im Marketing so, ich meine, das ist etwas, was jetzt gerade auch für euch zum Beispiel spannend sein könnte, vorne raus im Markenaufbau. Ne? Und das, glaube ich, ist da spannend, sich dann eben auch die Learnings abzugreifen. Ich meine, das ist ja auch so der Hauptgrund, warum wir den Newcom Summit vor 3 Jahren ins Leben gerufen haben. Wir wollten Leuten, die auf gleicher Ebene arbeiten, auf Augenhöhe diesen Austausch ermöglichen. Sei das jetzt eben von der Bühne ins Publikum oder dann zwischen den Kaffeepausen oder so. Aber einfach dieser Austausch, diese Inspiration war für uns immer was bei uns teilweise eher zu kurz gekommen ist. Auch wir waren ja viel auf Events unterwegs etc., wo wir gesagt haben, ey, da lasst uns dann einen Ort bauen, wo alle, die eben Bock haben auf Marketing, gerade auch so dieses nach vorne gerichtete, dieses in der Zukunft schon eher sein, als jetzt irgendwie drüber zu sprechen, was letztes Jahr gut lief. Das hat uns schon immer irgendwie inspiriert und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr, genauso wie die letzten Jahre schaffen, da ganz, ganz viele Menschen wieder mit zu inspirieren, weil sie halt einfach mit neuen Impulsen dieses Event verlassen, mit neuen Kontakten und eine ganze Menge Ideen, die sie dann irgendwie die Wochen drauf umsetzen können. Mhm. Bin ich echt gespannt drauf.
Total geil, ja. Und als ich das erste Mal zu Gast sein durfte, noch in einer anderen Location, alles deutlich kleiner, da war es noch so eine richtige Hands-on-Mentalität und ich habe im Gefühl, dass ihr die nicht verloren habt, sondern dass es wirklich noch... ja, was zum Mitnehmen gibt, das finde ich cool.
Ja. Ey, das ist ein guter Punkt. So, ich glaube, hands-on, ja, sind wir, aber trotzdem haben wir jetzt irgendwie dann doch ein paar Vorlaufzeiten benötigt, ne? Also das war jetzt dieses Jahr schon ein anderes Level. Ich meine jetzt zum Beispiel, gestern ging ja hier die... das ist ja auch genau das, was wir wollen, ne? Dieses inhaltliche Hands-on, weil gleichzeitig mehr und mehr Professionalisierung außenrum, damit einfach auch das alles klappt, weil nichts ist nerviger, als wenn dann irgendwie der Speaker nicht da ist oder die Moderatorin irgendwie es voll verpeilt hat. Also das heißt, es soll schon alles funktionieren, aber trotzdem, genau, die Impulse, das was also die Inhalte, die sollen hands-on sein.
Genau.
Ich bin total gespannt. Also ich meine, gestern ging zum Beispiel jetzt auch irgendwie die App hier zum ersten Mal online, wir haben jetzt eine Newcom-App.
Ich habe die gleich geladen.
Crazy so, da ich habe vorher schon so ein bisschen getindert, da man kann da so matchen und so. Es ist schon echt cool geworden und ich freue mich jetzt einfach drauf, dann wieder all die Arbeit, die das Team da die letzten Monate reingesteckt hat, es haben so viele Leute daran gearbeitet jetzt wieder, dann einfach in diesen 2 Tagen irgendwie so in die Wirklichkeit entstehen zu sehen, das wird super.
Wahnsinn. Ist auch so schön zu beobachten, wie das plötzlich so gewachsen ist, also so klein gestartet, da dachte mir, es will vielleicht ein kleines Event bleiben, aber nicht mit euch, gell?
Ich glaube, die Herausforderung wird auf jeden Fall, also ja, ich meine, wir sind jetzt da nicht angetreten, um zu sagen, okay, wir bleiben jetzt für immer irgendwie 200 Leute, so das nicht. Ne? Ich glaube, die Herausforderung wird sein, bei Wachstum, was ja schon irgendwie uns alle immer antreibt, gleichzeitig diese intime Atmosphäre nicht zu verlieren und wir werden uns ganz aktiv damit auseinandersetzen, was schaffen wir in Zukunft auch für Formate, die dieses kleine, exklusive, intime trotzdem immer wieder herstellen, auch wenn das Event oder die Community größer wird, weil das muss schon das Ziel sein, es bringt uns jetzt nichts, unsere kleine Bubble aufzubauen und dann zu sagen, ja, jetzt kommt niemand mehr rein, sondern natürlich soll Newcom wachsen, aber gleichzeitig wollen wir das, was Newcom jetzt ausmacht, dieses Hands-on, dieses Zusammen auf Augenhöhe, dieses Kleine auch, das soll im Vibe nicht verloren gehen und da bin ich mal gespannt, wie wir das langfristig auch hinbekommen.
Du spielst wahrscheinlich gedanklich so ein bisschen auf OMR an, oder? Dass das schon sehr, sehr groß geworden ist. Sind die noch Vorbild irgendwo oder ist euch das viel zu big und viel zu wenig nahbar?
Also ich hätte den Namen natürlich nicht gedroppt, aber klar, ist es schon, also natürlich ist es jetzt, wenn man so die Marketingveranstaltungen anschaut, so das Mutterschiff wahrscheinlich gerade in Deutschland. Und ich glaube, tatsächlich wollen wir so sicherlich so ein bisschen auch eine Alternative dazu bieten, gar nicht. Also es ist ja auch in der ersten Jahreshälfte, was wir auch bewusst gemacht haben, weil wir sind ja auch auf der OMR und das ist voll das geile Event für uns. Ja. Wir sind ganz bewusst in die zweite Jahreshälfte gegangen, wo wir einfach schon gemerkt haben, boah, da gibt es wiederum dann gar nicht mehr so viel. Und ich glaube schon auch, dass es eben so ein bisschen vielleicht das kleinere, intimere werden kann, aus jetzt einem Community-Aspekt heraus gesprochen, weil klar, also auf der OMR, da gehst du und du kennst halt 95% der Leute nicht mehr. Ne? Das soll im besten Fall auf Newcom schon anders sein, ne? Dass du da hingehst und mit Leuten auch tiefer gehst und dass du Leute über eine längere Wegstrecke vielleicht auch in der Begleitung hast. So, da freue ich mich drauf, dass wir da Themen auch anders machen können, einfach weil wir noch diese Agilität und diesen anfänglichen Speed haben. Ja.
Geil, ich kann es kaum erwarten. Und du hast heute auch gepostet, wenn ich noch eine Rückfrage stellen darf. Du bist stolz und zugleich so ein bisschen nervös, weil du natürlich die Führung auch an den Newcom abgegeben hast.
Boah, ich bin tatsächlich gar nicht so nervös, wie ich da. Also ich bin viel weniger, ich bin viel weniger nervös wie die letzten Male, wo es irgendwie dann doch noch ein bisschen an mir hing. Liegt aber auch an dem grandiosen Team. Also hier irgendwie eine Carla, die uns parallel zugrinst. oder ein Tobi oder ein Michi, der jetzt das in der Geschäftsführung übernommen hat. Eine Jahl, die sich um Speaker-Management, Speaker-Innen-Management gekümmert hat. Timon, alle, die jetzt irgendwie mit dabei sind, auch eine Lara, die jetzt irgendwie von MaWave gerade zu Newcom gewechselt ist. Also wir haben so ein geiles Team im Hintergrund, das jetzt das irgendwie möglich macht. Und das hatten wir die letzten Jahre nicht. Die letzten Jahre war es noch eine Abteilung von MaWave. Jetzt ist es eine eigene Company. So, das heißt, alle Leute, die jetzt irgendwie an Newcom arbeiten, machen das mit vollem Fokus. Und das ändert die Sache auch nochmal. Ich glaube, es wird besser dieses Jahr, als es je war. Cool. Und das macht mich glücklich. Also ich bin gar nicht mehr so involviert, sage ich dir ehrlich. Ich weiß, dass das jetzt klappen wird. Ich freue mich auf meine Keynote. Ich meine, haben wir auch noch in dieser Jury. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Ich werde viel rumlaufen und ein bisschen quatschen und ein paar Impressionen auch selber diesmal aufsammeln. Da freue ich mich besonders drauf. In den letzten Jahren war ich nur im Tunnel. Also da konntest du auch nicht mit mir reden. Das war, da war ich ganz woanders.
Ja, das glaube ich in der Verantwortung, gell?
Ja, voll. Nee, genau. So, das heißt, du bist nächste Woche auf der Communication Stage. Da moderierst du dann so den Tag, die beiden Tage durch. Auf der Main Stage, da freue ich mich besonders auch drauf, ist ja irgendwie am ersten Tag Steven Gätchen, was irgendwie ganz witzig ist. Und am zweiten Tag Emilia, die ja eine recht große Influencerin auch ist, die das, glaube ich, richtig geil auch machen werden. Und parallel haben wir halt schon jetzt auch eine ganze Menge, ich sag mal so, mehr geboten als die letzten Jahre. Also sei es irgendwie jetzt von so super viel geilem Food, das irgendwo kostenlos zur Verfügung steht, über halt diverse Möglichkeiten. Wir haben auch echt nochmal drauf geachtet, dass wir dieses Jahr viele Orte schaffen, wo man sich auch mal zurückziehen kann, wo man irgendwie mal in Meetings gehen kann, etc. Und natürlich haben wir halt 4 Stages, das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Bei der Communication Stage muss ich mir ja dank dir jetzt auch keine Sorgen mehr machen.
Ja, du hast mich noch nie moderieren hören, aber ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe. Ja. Ich habe schon während meinen Wanderungen, du weißt, ich bin viel unterwegs, da denke ich dann immer über diverse Dinge nach und auch zum Beispiel, wie eröffnet man so ein Ding, gell? Also, willst du nicht einen typischen Thomas Gottschalk machen, wenn du auf die Bühne kommst, sondern irgendwie was Cooleres?
Hast du schon eine Idee?
Was Nahbareres? Nee, noch gar nicht.
Okay, aber, kommt am Wochenende bei der Wanderung.
Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, da kommt noch Inspiration. Ne? Aber es soll ja auch nicht gekünstelt sein. Das soll alles irgendwie ganz normal und natural sein, hoffe ich.
Das wirst du instinktiv richtig machen. Neben deiner Moderation, was nimmst du dir noch irgendwas vor so für ein Summit, dass du sagst, das würde ich trotzdem noch gerne irgendwie schaffen oder machen oder mit dem will ich sprechen?
Ich will auf jeden Fall so ein bisschen, ich glaube, ich habe auch das Glück, dass ich ein bisschen später starte auf meiner Bühne. Da kann ich mir vielleicht schon was abschauen beim Steven, was ja ein absoluter Gott in der Moderation ist, geil, meiner Meinung nach. Und auch diese Stimme, die werde ich jetzt nicht lernen können innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Tagen. Aber seine Art, so eine Bühne zu eröffnen und diese Ruhe, die er ausstrahlt, da will ich mir ein bisschen was abschauen.
Ja, auch diese Energie aufsaugen, gell? Das hilft mir immer so ein bisschen so in diesen Modus zu kommen, ja.
Ja, und irgendwie schaffen, so eine Verbindung zum Publikum dahin zu bekommen, wie du kennst es ja bei Speaker-Events auch, oder? Du suchst dir dann so im Publikum ein paar Gesichter, wo du irgendwie eine Nähe aufbauen kannst und das gibt dir dann wahrscheinlich, oder mir gibt das zumindest Energie dann, wenn ich auf der Bühne stehe und gibt mir auch Vertrauen. Und da bin ich gespannt, wie das als Moderator ist, weil ich habe ja nicht lange Zeit meistens, sondern muss ja sofort zum nächsten Thema übermoderieren. Wie kriegt man es trotzdem hin, auch bei ständig wechselndem Publikum, da irgendwie eine coole Atmosphäre in dieser Halle zu schaffen oder in diesem Raum zu schaffen. Das wird bestimmt spannend und natürlich Leute treffen. Ja. Ich halte mich oft fern von Events, mir ist das manchmal too much und will nicht auf jedes Event gehen, aber da freue ich mich drauf. Ich erwarte lauter coole coole Leute.
Geil, finde ich sehr cool. Ey, ich bin sehr gespannt, jetzt wollen wir auch gar nicht zu viel von wegnehmen, sonst sind die Erwartungen ja nicht zu übertreffen. Ich glaube, sie werden übertroffen, aber nur, wenn wir jetzt nicht hier weiter schwärmen. Ja.
Eine Sache noch, die ich noch sagen möchte, bevor du abmoderierst. Weibliche Speaker habt ihr krass gut hinbekommen und ich bin beeindruckt davon, also Lob geht wahrscheinlich ans Newcom-Team, die da Speaker vernünftig gebucht haben. Das wird ja oft kritisiert, nur Männer auf der Bühne, weil vielleicht gibt es mehr Männer als Founder und so weiter, aber ihr habt halt dann nicht immer die Founder eingeladen, sondern wirklich die Experten und Expertinnen in dem Fall, finde ich beeindruckend, also wenn man durch die Speakerliste geht, sehr, sehr cool, dass das funktioniert hat, das haben wahrscheinlich viele bezweifelt, dass es überhaupt möglich ist inhaltlich.
Das haben wir jetzt selber zeitweise bezweifelt, also letztes Jahr war es echt ein riesen Act, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr waren wir irgendwie so bei so 30-35% weiblichen SpeakerInnen oder sowas. Und es war ein Kampf. Also wirklich, es war schon crazy schwierig. Gerade die letzten Jahre waren wir noch stärker in dieser E-Commerce-Branche und das war echt unfassbar schwer. Aber voll schön, dass das so ankommt. Also ich glaube, wir geben da unser Bestes. Ist uns auch total wichtig. Jetzt auch nicht nur Geschlechterweise, sondern allgemeine Diversität einfach aufzuzeigen, ne? Weil auch Unternehmen sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich, ne? Und da wollen wir jetzt auch ganz sicher nicht irgendwie einen krassen Bias irgendwie in die Inhalte bringen. Deswegen voll cool, dass das auch schon so ankommt, weil es stecken sehr viele Bemühungen im Hintergrund.
Glaube ich.
Eben. Das ist cool. Andi, ich freue mich auf den Newcom Summit mit dir. Ich freue mich auf deine Moderation und an alle Hörer. Falls ihr jetzt noch kein Ticket habt, bin ich mir sicher, also es ist jetzt zwar nicht abgesprochen, aber ich bin mir sicher, dass ihr in den Shownotes nochmal einen kleinen Rabattcode oder sowas findet. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Tickets, also seid schnell und schlagt da noch zu, falls ihr es nächste Woche einrichten könnt. Das wird auf jeden Fall genial. Und ich freue mich drauf, viele von euch da begrüßen zu dürfen. Andi, dir auch vielen Dank für diesen Podcast und an alle anderen dann bis nächste Woche.
Danke, Jason. Ciao.
Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.